Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust, auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen zur 9. Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten von den schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich gar nichts. Aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns und sie berichtet uns gerne von ihren Abenteuern. Und hier ist sie, der Schrecken der sieben Weltmeere. Hier ist die Uli und die Namensgeberin dieses Podcasts. Hallo Uli, die Steuerfrau, grüß dich.
Hallo Peter, ich bin gar nicht so schrecklich, wie ich ausschaue. Wirklich, ich bin ganz harmlos und ich kann auch manchmal ganz liebenswert sein. Wenn der Captain nicht gerade seine seltsamen Kommandos gibt, die ich nicht verstehe, bin ich also wirklich eine absolute Frohnatur und gar kein Schrecken.
Du schaust auch gar nicht schrecklich aus.
Okay, danke schön.
Nur manchmal, wenn du auf mich auch grantig bist, dann schon.
Genau, wenn mir die Haare zu Berge stehen, weil du schon wieder irgendwelchen Blödsinn verzapfst.
Ja, das soll ja schon öfter vorgekommen sein in diesem Podcast, habe ich gehört.
Ja, bin das auch sagen lassen. Peter, kannst du dich eigentlich noch erinnern, was wir in der letzten Episode besprochen haben?
Ja klar, und zwar, dass man als Schleusenknecht eine eigene Wohnung hat an der Schleuse. Dass man als Schleusenknecht eine Angel braucht und einen Holzschuh. Weil in den Holzschuh kriegt man nämlich 5 Euro reingesteckt, damit man die Schleuse bedient. Und wenn einer nicht zahlen will, dann gibt es einen Holzschuh über die Rübe. Und dann hast du noch irgendwelche Geschichten erfunden, dass man irgendwie mit irgendwelchen wilden Konstruktionen unter Kreuzfahrtschiffen mit dem Auto durchfahren kann, was ich ja bis heute nicht ganz glaube. Aber bitte, du hast recht überzeugend geklungen.
Du musst dir die Fotos einfach anschauen. Also es gibt ja Beweisfotos von allem.
Ja, das kann man ja heute alles mit KI hindoktern, also ganz ehrlich.
Ja, das stimmt, aber wir sind ja vor 5 Jahren eigentlich gestartet und zwar ziemlich auf den Tag genau vor 5 Jahren. Und ich glaube, damals war die KI noch gar nicht so weit erfunden, oder? Und da bist du eher so im Bilde, wie die Technik damals war.
Na, erfunden war sie schon. Also KI ist ja eigentlich jetzt überhaupt nichts Neues. Das Konzept gibt es ja seit den 50er Jahren. Das mit dem Bilder generieren hat damals noch nicht so gut funktioniert, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn ich da jetzt einen historischen Vortrag über die Entwicklung künstlicher Intelligenz halte. Das mache ich dann in meinem künstlichen Intelligenz-Podcast.
Der demnächst ins Leben gerufen wird.
Genau. Ich wäre froh, wenn du als Partnerin dabei bist. Also wir zwei reden über künstliche Intelligenz, dann könnte man den Spieß mal umdrehen. Du hast keine Ahnung und ich rede gescheit.
Das könnte man wirklich machen, ich habe wirklich null Ahnung von künstliche Intelligenz, ich habe nicht einmal Ahnung von echter Intelligenz.
Da haben wir jetzt was gemeinsam, aber wir haben noch was gemeinsam. Wir haben einen gemeinsamen Podcast und da geht es nicht um künstliche Intelligenz oder menschliche Intelligenz, über die wir nicht verfügen, sondern übers Segeln.
So ist es.
Du Uli.
Peter.
Bist du eigentlich handwerklich geschickt?
Also, sagen wir so, ich bin nicht ungeschickt und mein Papa war der Tischler und in seiner Tischlerwerkstatt habe ich schon das eine oder andere schöne Stück hergestellt. Also er hat mir da einiges beigebracht, was so handwerkliche Arbeit betrifft. Aber also ich könnte kein Schiff reparieren, so wie es der Captain gemacht hat. Also von den Geschicklichkeiten her ist er mir da eindeutig überlegen. Vor allem er ist versiert in ganz vielen Bereichen, weil, wie man sich vorstellen kann, bei einem Stahlschiff reicht es nicht, wenn man gut ist im Herstellen von Holzverbindungen. Da muss man schon ein bisschen mehr können, um ein Boot zu refitten.
Ihr ahnt es schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es darum, wie man so ein Boot instand setzt. Also ihr kriegt da jetzt in den nächsten Minuten einen Crashkurs, wie man das macht und was man da alles mitnehmen muss. Aber vorher, Uli, muss man noch erzählen, was du denn getischlert hast.
was ich als Kind getischlert habe.
Ja.
Ich habe mir eine Küche für meine Barbie-Puppen gemacht und einen Schrank.
Oh, da schau, Miniaturtischlerin sozusagen.
Ja, genau. Und dann habe ich später, das fällt mir jetzt gerade ein, in meiner ersten Wohnung in Wien, da war ich so 1920, da habe ich einen Raumteiler selbst gemacht.
Wirklich?
Auch mit Holzverbindungen, so Schwalbenschwanz nennt sie das, diese Holzverbindung.
Ich weiß, was du meinst, das sind diese Teile, die man dann ineinander schieben
genau,
kann.
Genau, sowas habe ich gemacht.
Ah, also das könnte ich zum Beispiel nicht. Wüsste ich nicht, wie ich das angehe.
Siehst du, also bitte. Also bin ich da in der menschlichen Intelligenz eindeutig überlegen.
Eindeutig, das habe ich nie angezweifelt. Okay. So, nutzen dir deine Tischler-Skills jetzt was an Bord?
Naja, schon eigentlich. Es gibt ja doch auch Holzteile an Bord. Das war ja wirklich toll, wie wir das Boot gekauft haben. Die Einrichtung ist aus den 80er Jahren und war eigentlich noch relativ gut in Ordnung. Und das Cockpit war komplett verrottet. Weil es ist halt, wenn es jahrelang im Freien ist, ist es halt morsch. Und da haben wir sehr schnell die Idee gehabt, das mit meinem Papa gemeinsam zu machen, beziehungsweise mein Papa hat dann die Einrichtung fürs Cockpit gemacht. Und es ist wunderschön geworden. Also da werde ich auf jeden Fall ein Foto davon posten, weil das ist ganz besondere Arbeit aus Esche und Mahagoni. Und der Captain ist ja seines Zeichens auch noch Künstler und der hat ein Logo für unsere Mahananda entworfen. Und das haben wir dann eingefräst in das Cockpit, also an der Heckseite. Und ja, das schaut sehr, sehr edel aus. Also es ist was ganz Besonderes geworden. Und das war, also wir haben gesagt, wir haben das schönste Cockpit von ganz Lemmer.
Da hat die noble Dame wieder mal zugeschlagen, nicht?
Nein, das ist wirklich so ein schönes Schmuckstück geworden. Und das Lustige war ja, das Boot stand ja eben in Lemmer und 1300 Kilometer davon entfernt haben wir gewohnt. Und wir haben alle Holzteile, also ums Eck quasi. Und wir haben alle Holzteile, die renoviert gehört haben, haben wir abgebaut. Und die sind dann in der Weinviertler Werft, also sprich in der Tischlerei meines Papas, renoviert oder eben neu angefertigt worden.
Also die sind auf dem Landweg auch schon recht weit gekommen, deine Schiffsteile?
Eben, die waren zuerst am Landweg 1300 Kilometer unterwegs und dann noch etliche 1000 Seemeilen. Also die haben schon viel gesehen.
Jetzt muss ich dich was fragen, aber das wird jetzt eher was für die Outtakes. Wenn ihr schon ein Logo für euer Boot habt, wieso muss ich dann für den Podcast ein eigenes gestalten?
Naja, das Mahananda-Logo ist das Logo für meine Insta-Seite. Die gibt es ja dann auch noch, Seeling Mahananda.
Ach so, das wusste ich nicht.
Und um Verwechslungen zu vermeiden, gibt es dann eben mehrere Logos. Also vielleicht werden wir ja noch ein paar andere Podcasts machen, so Spezialgeschichten. Da brauchen wir dann für jeden ein eigenes Logo.
Bitte nicht, bin jetzt schon überfordert. Was kostet der Spaß? Also du kaufst ja jetzt so ein Boot, okay, das haben wir schon mal besprochen. Das war jetzt nicht so extra teuer, das ist ungefähr die Kosten von einem Mittelklassewagen, okay. Aber das dann herrichten, das klingt ja alles schon ein bisschen kostspielig.
Ja, das kommt halt darauf an, wie viel du investieren möchtest erst einmal, also welche Annehmlichkeiten du an Bord haben willst. Und dann hängt es auch davon ab, was du selbst machen möchtest oder kannst und was du in andere Hände gibst. Und es ist halt dann auch eine Frage des Budgets, weil es gibt halt Yachteigner, die sind so reich wie Onassis und dann gibt es die mit dem Durchschnittseinkommen. Und wie wir alle wissen, der Onassis hat ja eine Mega-Yacht gehabt in den 70er Jahren, glaube ich. Da waren mit Walhaut bezogene Barhocker drinnen.
Also für alle, die nicht in den 60ern geboren sind, der Onassis ist sowas wie der Elon Musk von heute.
Genau. Und vielleicht hat der Elon Musk ja auch mit Walhaut bezogene Barhocker, ich weiß es nicht.
Nein, ich glaube, der setzt mehr in Ketamin um, aber ist egal.
Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Aber so oder so können wir es uns nicht leisten und deswegen haben wir einfach geschaut, dass wir möglichst viel selbst machen und selbst bauen. Und da ist eben dann das vorher genannte handwerkliche Geschick meines Captains zum Einsatz gekommen und der hat wirklich geschraubt, geschliffen, gestrichen, gebohrt, gehämmert, hat Möbel montiert, hat Teppiche abgekratzt, hat Lampen installiert, hat die Kabel getauscht, hat Batterien angeschlossen, hat einen Wasserboiler montiert, Solarpanel, Windgenerator verkabelt und montiert, Bilgepumpe angeschlossen, Funkgerät, Plotter, Luken abgedichtet, Klo hat er eingebaut, also ist ja auch sehr wichtig. Also er hat wirklich, mir fällt gerade gar nicht ein, was er alles gemacht hat. Also jedenfalls war er an manchen Tagen so schwer beschäftigt und hat sich so reingesteigert, dass er dann am Abend mit seinem Werkzeug in der Hand schlafen gegangen ist, weil er seine festgeklammerten Finger nicht mehr bewegen konnte.
Das ist wahre Hingabe.
So ist es. Mit dem Wandenschneider in der Hand ins Bett.
Was bitte ist ein Wandenschneider?
Na, ein Wandenschneider ist im Prinzip sowas wie ein Bolzenschneider und den solltest du an Bord haben, wenn der Mast bricht, weil dann musst du dann schauen, dass du den Mast möglichst schnell lösen kannst und der ist ja mit Wanden, also das stehende Gut, also sprich die Metallverstrebungen, die den Mast halten, sind die Wanden. Und die müssen dann durchschnitten werden, damit das Boot nicht vollkommen zerstört wird. Also in den wirklichen Hardcore-Momenten, da muss dann der Wandenschneider her.
Da haben wir den Mast um, damit wir nicht alle absaufen.
Na, der Mast, also den Mast haut man damit nicht um. Das wird, also so ein Drum haben wir dann wieder nicht an Bord, sondern die Wanden werden durchschnitten damit. Also wenn der Mast schon gefallen ist, um ihn eben vom Bord zu lösen und die Befestigung
okay,
zu lösen.
Okay, also das ist aber die allerletzte Maßnahme. Das macht man nicht so, wenn man sagt am Sonntag, oh, Mast gefällt mir gerade nicht mehr, weg damit.
Also wie man sich vorstellen kann, ist ein Mast ein relativ wichtiges Teil an Bord und den entfernt man eigentlich eher selten zum Spaß. Also ich kenne zumindest niemanden, der sich gedacht hat, ich hätte gern mein Segelboot mal ohne Mast. Tu das einmal weg, schauen wir mal, wie das so wird.
Womit wir wieder beim Thema Dinge, die Elon Musk tun würde, wären.
Wahrscheinlich. Gut, der würde es ja nicht selber machen. Der hätte ja dann seine Firmen, die das für ihn
erledigen. Ich traue ihm alles zu. Ja, jetzt habt halt Ihnen, wenn man jetzt Ihnen arbeitet an so einem Boot, okay, das kann ich mir ja nur irgendwie vorstellen, aber da gibt es ja außen auch was zu tun. Du hast ja da dieses ganze, wie heißt das, Außenschiff, Außenhaut, keine Ahnung. Die ist ja wahrscheinlich rostig und voller Seepocken und solche Geschichten. Wie tut man da? Wie setzt man das in Stand?
Ja, also es gibt Eigner, die also wirklich den gesamten Rumpf auch selbst abschleifen, wenn es notwendig ist und dann wieder aufbauen neu. Da hat uns dann auch die Zeit gefehlt und auch das technische Know-how und wir haben das Unterwasserschiff, also sprich der Teil des Rumpfes, der unter Wasser ist, der braucht ja einen speziellen Anstrich, eben diesen Unterwasseranstrich und wir haben das Unterwasserschiff in der Werft Sand strahlen lassen und ein paar kleine Löcher schweißen lassen, also kaum der Rede wert, also unerhebliche kleine Löcher, die haben wir schweißen.
Das sind schon Löcher im Rumpf, mein Gott.
Das ist mein Gott.
Und in der ersten Folge hast du mir noch erzählt, du würdest nie ein Boot mit Löchern kaufen.
Ja, die Löcher sind auch erst nach dem Sandstrahlen entstanden. Also die sind dann praktisch mit dem Hochdruck da drauf gegangen und da sind dann so kleine, ja. Also wie gesagt,
kaum natürlich, die haben die Löcher reingeschossen, genau. Ist eh klar.
Reden wir da nicht drüber, ist eh egal, es wurde ein bisschen geschweißt und es hat dann ausgeschaut wie neu. Also es war wunderschön knallroter Unterwasseranstrich. Also wie wir dann das erste Mal in der Werft im Trockendock das Schiff mit neuem Anstrich gesehen haben, hat der Captain fast Tränen in den Augen gehabt vor Freude, weil das so schön war. Und dann haben wir Opferanoden anbringen lassen und ansonsten
bitte was?
Opferanoden.
Selber Opfer.
Ich habe geglaubt, du bist Techniker. Alles muss ich dir erklären.
Ich hab keine Ahnung, was Opferanoden sind.
Also, weißt du, ich bin Journalistin und habe Kulturanthropologie studiert, aber offenbar muss ich da jedes technische Detail.
Ja, ich bin Technikjournalist und wie du kennst unsere Branche. Ich heißt ja nicht, dass ich Ahnung von dem habe, worüber ich schreibe.
Das ist richtig, ja, ich kenne unsere Branche. Also eigentlich verstehen wir nichts, aber wir schreiben über alles.
Genauso funktioniert das bei uns. Also, Opferanoden.
Also, die Opferanode ist so ein Metallteil, also in unserem Fall ein Zinkteil, so 10 cm groß, ziemlich schwer. Und wir haben 8 Opferanoden, die werden am Unterwasserschiff angeschraubt und die haben den Zweck, da geht es darum, Elektrolyse zu verhindern. Und die leiten sozusagen den Strom um. Die Anode ist aus unedlerem Metall als der Rumpf und gibt Elektroden ab und oxidiert und damit bleibt eben der Rumpf rostfrei.
Ich verstehe, weil sonst hättest du dir ja eine riesige Batterie gebaut, dann würde dein Rumpf wahrscheinlich kaputt werden.
Ja.
Und darum heißt es Opferanode, weil die oxidiert und mit der Zeit aufgebraucht wird.
Ja, ja, so ist es.
Ja, schau, ganz blöd bin ich nicht.
Ja, du hast es verstanden, ne, schau. Und da wären wir wieder, die Steuerfrau, der Bildungspodcast. Ja, und dann haben wir noch den Mast legen lassen und haben den von Profis begutachten lassen und warten lassen. Da sind die Kabel im Mast teilweise neu gezogen worden, weil die gehen ja zu den Positionslichtern und zum Funk. Dann haben wir
Danke, ich wollte gerade fragen, warum da Kabel drin sind. Ja.
Und dann haben wir die Fallen erneuern lassen. Also die Fallen, das sind die erklären wir wieder was. Die Fallen sind Leinen, mit denen Segel gesetzt werden.
Okay, ich hatte kurz so Baumstammfallen und sowas, wie du es im Film kennst, also um enternde Piraten abzuwehren oder sowas.
Oder um Wale in die Falle zu locken.
Ja, genau, irgendwie sowas. Danke. Solche Bilder hatte ich gerade im Kopf. Aber das sind Leinen.
Das sind die Leinen, mit denen die Segel gesetzt werden. Also das Großfall, mit dem wird das Großsegel gesetzt.
Aber die muss man erneuern, weil irgendwann sind halt auch die Leinen kaputt.
Ja, sowieso. Also irgendwann. Und wenn man schon den Mast legt, dann bietet sie das an, das zu erneuern. Ja, dann haben wir Maschinen.
Mast legen heißt, ihr kommt mit dem Wandenschneider, legt den Mast einmal um und dann wird er neu gemacht, oder?
Ja, also zum Glück ist der ja an einem Mastfuß angeschraubt und das ist schon alles so konstruiert, dass man das schon abmontieren kann in der Werft und dann auch wieder montieren kann.
Als hätte sich jemand was dabei gedacht.
Ja, also manches Mal sind die Schiffstechniker gar nicht so blöd. Die bauen Masten, die man auch wieder abbauen kann.
Jetzt hast du mir erzählt, ihr habt einen relativ alten Motor, also einen Traktormotor in dieser Yacht drinnen. Hat der noch funktioniert?
Der hat zeitweise funktioniert. Also wie wir das Boot gekauft haben, hat er anstandslos funktioniert. Also es war wirklich so, wir würden schon gerne wissen, ob der Motor funktioniert. Der Makler hat gesagt, kein Problem, startet den Motor, der Motor läuft wie ein Glöckerl. Wir haben dann das Boot gekauft und dann haben wir das nächste Mal, wie wir den Motor gestartet haben, hat sie gar nichts getan. Also er hat nicht immer funktioniert.
Das
aber
muss
wir
so
haben,
sein.
Na, wir haben dann einen Service machen lassen und die sind unverwüstlich, eben wie Traktormotoren. Also nach dem Service ist er dann wirklich wieder wunderbar gelaufen. Also das war dann eigentlich also ziemlich alles, was wir in Auftrag gegeben haben. Der Rest war wirklich in Eigenregie. Also wie gesagt, die Inneneinrichtung haben wir gemacht, das Cockpit haben wir gemacht. Dann haben wir das Überwasserschiff, also das Oberwasserschiff, also der Teil, der eben oberhalb der Wasserlinie ist, den haben wir selbst poliert. Und da war das Boot hat ja vorher anders geheißen, es hat Azzurro geheißen. Das heißt, da habe ich ihn
Danke für den Ohrwurm.
Adriano Celentano.
Azzurro.
Genau. Und alle Podcast-Hörer singen jetzt mit. Azzurro, il pomeriggio
Ja, ich könnte dich dann bei der Uni bedanken, wenn ihr es jetzt 2 Tage lang im Kopf habt.
Gerne geschehen, aber es gibt Schlimmeres. Oder? Es könnte ja auch Lapalup sein.
Oh Gott, bitte hör auf. Gut, du? Dann nehme ich die italienische Schnulze.
Gut. Und wir haben das daneben. Also das habe ich, das war meine handwerkliche Leistung, dass ich das in mühsamster Kleinarbeit abgeschabt habe. Und wir haben so, in der Familie ist es der Running Gag, wenn etwas extrem mühsam ist, dann erinnern wir uns alle an den Graf von Monte Cristo. Der hat sich ja bekanntermaßen mit einem Blechheferl aus seiner Gefängniszelle freigebuddelt und hat dafür jahrelang gebraucht. Und wenn wir dann eben so mühsame Arbeit haben, dann denken wir uns, Gott sei Dank geht es ein bisschen schneller, es dauert nicht Jahre.
So wie, oder wie wir im Waldviertel sagen, ein Hefenhocken.
Genau. Stimmt, so wie Blechheferlhocken vom Monte Cristo.
Genau. Ah. Also daher kommt das. Cool. Wieder was gelernt. Herrlich. Steuerfrau, der Literaturpodcast.
Ja, das sind so Geistesblitze, oder, die wir da haben.
Wir sind so Renaissance-Menschen, die einfach alles können.
Stimmt.
So, und du hast mir noch nebenbei einmal erwähnt, so ein Kompass. Das ist so eine eigene Wissenschaft und da kann man so richtig schön abnörden.
Ja, also das ist meinem Captain wirklich gelungen und wie gesagt, ich bin jetzt handwerklich so holztechnisch geschickt, aber für die höhere Technik hat es da bei mir nie gereicht und der Captain ist da voll aufgegangen und hat mir, also wirklich wochenlang hat er gegoogelt und gesucht nach dem optimalen Kompass und hat mir das ausführlich erklärt. Horizontale, vertikale Gradeinteilung, Flüssigkeitsdämpfung und Kompensationseinrichtungen. Also ich habe gar nicht mehr zuhören können, ich habe es eh nicht verstanden. Also wir haben dann jedenfalls so einen Fluxgate-Kompass, das ist so das Standard-Kompass. Das ist das Standardgerät an Bord, Fluxgate heißt das.
Und also das ist die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft, der Fluxkompensator.
Ja, nein, es ist eigentlich ganz simpel, es ist ein elektronischer Magnetkompass, also wirklich der funktioniert mit einer Magnetnadel und den hat er auch kompensiert, also das heißt, er muss ihn einnorden, weil der sollte ja im Idealfall also Richtung Norden gehen.
Nein, im Prinzip ist es wurscht, wenn man weiß, wohin er zeigt.
Das stimmt. Also du kannst ja auch, du hast dann eben eine Missweisung, nennt sie das, die hast auf jeden Kompass und beim Stahlschiff hast du eben das Problem, dass sie die Kompassnadel leicht ablenken lässt. Es ist extrem schwer, einen Magnetkompass auf einem Stahlboot zu kompensieren. Und wir haben das dann auch wirklich einmal gemacht, weil er hat tatsächlich nicht hundertprozentig gestimmt und zwar, was ich mir jetzt erinnern kann, im Nordostbereich hat er nicht gestimmt und wir sind dann einmal bei Windstille gekreist am Wasser und haben die Missweisung bestimmt und haben wirklich händisch aufgeschrieben, um wie viel Grad er im Nordwestbereich abweicht, damit du dann eben, wenn wirklich einmal das notwendig wäre und dann elektronischer Plotter und Kompass ausfällt, dann kannst du dich an dem orientieren. Also es ist gar nicht so blöd, so eine Tafel dann zu haben, so eine handgeschriebene.
So wie die Achsabweichung bei meinem 3D-Drucker.
Achso, die kenne ich.
Muss ich auch jetzt mal händisch nachmachen. Ja, das ist auch so ähnlich. Das funktioniert auch immer so auf einen Zehntel Millimeter, so schätzweise genau. Und die muss man dann manuell ausgleichen.
Ja, eben. Also schau, du könntest den Kompass wahrscheinlich selber schon einstellen. Gar kein Problem.
Ganz bestimmt, das mache ich das nächste Mal, wenn ich euch dann besuchen komme, mache ich das.
Gehst du mal als erstes aufs Schiff und sagst, geht's da weg, lasst mich ran, ich mache das.
Ich stelle jetzt den Kompass ein und ihr müsst dann damit fahren. Viel Spaß.
Und sagt mir dann, wo ihr angekommen seid, würde mich interessieren.
Sie war nie wieder gesehen. Das klingt so, als wärt ihr da schon ein paar Tage beschäftigt gewesen, wenn nicht ein paar Wochen. Und was habt ihr da gemacht? Also Hotel in der Nähe und dann in der Früh zum Hafen gehen und weiter Buchstaben abkratzen und Kompasse einstellen?
Ja, die ersten Tage haben wir in so einer kleinen Pension gewohnt und dann, als das Schiff dann ins Wasser gekrannt wurde, haben wir dann am Boot gelebt und haben in der Baustelle gewohnt. Also es war wirklich so richtig ungemütlich. Also wir haben dann am Abend haben wir immer versucht, so ein bisschen Ordnung reinzubringen, um dieses Gefühl zu haben, es ist eh alles in Ordnung. Und nach dem Frühstück am nächsten Tag ist binnen 10 Minuten Chaos ausgebrochen und also das Boot war einfach nur eine schreckliche Baustelle. Also da ist wirklich alles Kraut und Rüben gelegen, das Werkzeug, es ist ja wenig Platz da drinnen, das heißt, du musst einmal das alles unterbringen. Und dann zeitweise immer nur die Bilgebretter draußen, das heißt, du hast dann wirklich bist dann auf den Stall Traversen gegangen, also es war echt so richtig ungemütlich. Also manchmal habe ich mich schon gefragt, warum tue ich das eigentlich? Ich hätte so ein gemütliches Zuhause.
Tja, eine Frage, die ich dir auch schon öfter gestellt habe. Du sagst immer, ja, aber Segeln ist so toll.
Ja, das Segeln ja schon. Ich meine, die Vorbereitungen waren spannend, aber also es hat alles seine Grenzen. Also wir waren dann froh, wie wir dann so weit fertig waren, dass wir losfahren konnten.
Das klingt irgendwie so wie Hardcore-Camping für Fortgeschrittene.
Ja, das, so haben wir uns zeitweise gefühlt, weil wir haben, bevor wir losgefahren sind, vor 5 Jahren, also es war wirklich im Mai vor 5 Jahren, sind wir losgefahren und im April sind wir in Lemmer angekommen und da stand das Boot am Parkplatz der Werft, weil im Winter die Boote, die nicht drinnen sind, also die nicht im Werftgebäude sind, die werden an Land gestellt und die stehen auf dem Parkplatz. Also dort, wo dann im Sommer die Autos stehen, dort sind wirklich so der Reihe nach die Boote geparkt. Und unseres ist dort auch gestanden und dann musst du halt dann über eine Leiter raufklettern aufs Boot, weil das steht ja auf so einem Bock drauf. Und das hat sich dann ein bisschen so angefühlt, als würde man da in so einer Raumkapsel über dem Parkplatz schweben. Und wir haben uns da, weil wir eben fast 4 Wochen da gewohnt haben am Parkplatz, haben wir uns dann so gemütlich schon eingerichtet und haben, also ich habe da schon meine Kräutertöpfe stehen gehabt oben und die Petersilie und den Schnittlauch mir geholt und die Wäsche habe ich auf die Reling gehängt und in der Früh sind wir dann halt über die Leiter runtergestiegen, so völlig zerstrubbelt, sind dann ins Waschhaus gegangen, haben uns die Zähne geputzt und nebenan war dann ein Kaffeehaus, da sind wir dann gleich frühstücken gegangen und ja, wir waren ein bisschen so das Faktotum des Werftgeländes.
So diese gruseligen Typen, die in der Früh da, die wohnen da, nein, das ist kein Problem, nein, ignoriert die.
Ja, wir haben eh irgendwie dazu gehört, weil was wir in der Werft extrem cool gefunden haben, die sind dort sowas von unkompliziert. Wir waren wirklich manchmal richtig baff, wie einfach die Arbeiten dort abgewickelt werden. Also wir haben eben selbst das Werftgebäude und das Werkzeug darin benutzen dürfen und wir haben uns dann irgendwann so überlegt, das ist eigentlich, jetzt stellen wir uns gerade vor, wie das wäre, wenn wir ein Auto kaufen, so ein gebrauchtes Auto, so sagen wir 10.000 Euro Auto, so ein Schrottauto und dann sagen wir zu unserem Autohändler, wir würden eigentlich die meisten Arbeiten an dem Auto gerne selbst machen, weil das ist einfach billiger, wir können uns das nicht leisten, dass Sie das alles machen und der sagt ja kein Problem, da habt ihr den Schlüssel zur Autowerkstatt und da sind das ist das Werkzeug und die Arbeitsgeräte und dann habt ihr so eine Werkbank und fühlt sich einfach wie zu Hause und bevor ihr geht, vergesst bitte nicht das Licht abdrehen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, was mein Mechaniker zu mir sagen würde.
Ja, eben. Das haben wir uns eben auch gedacht. Also wir haben das wirklich, also das war wirklich ein besonderes Erlebnis für uns und wir haben eben, wie gesagt, die Geräte benutzen dürfen, die Schleifmaschine, Bohrer, Farben, Leiter, Industriestaubsauger, also egal was es war alles no problem, haben wir immer nur gehört.
Und ist das normal, dass das so gemacht wird oder war das der Special Bonus, damit wir die komischen Österreicher schnell wieder loswerden?
Ich glaube, in der Werft ist es normal, aber es ist nicht in allen Werften normal. Also da haben wir echt Glück gehabt. Und ich weiß nicht, es waren nicht nur wir komische Österreicher, also wir haben das auch von komischen Deutschen gehört, die das ähnlich gehandhabt haben. Vielleicht will man einfach die komischen Ausländer loswerden, das kann natürlich auch sein.
Ja, vor allem, wenn es um Österreicher und Deutsche handelt, vermutlich.
Ja, schnell weg mit ihnen.
Also du gehst dann einfach zum Werftchef und sagst, du, ich brauche schnell deinen Staubsauger, gib mir den einmal.
Ja. So ist es.
Praktisch. Ja.
Und wir haben eben auch, wie gesagt, in der Werkstatt selbst arbeiten dürfen. Also wir haben die Kleinmaschinen benutzen dürfen und die Werkbänke dort. Und wir sind dort wirklich ein- und ausgegangen. Haben einen Schlüssel gehabt. Also es war wirklich, wirklich cool. Und das Büro habe ich auch gleich mit benutzen dürfen, weil die Bürochefin, die war extrem zuvorkommend. Ich hatte natürlich keinen Drucker an Bord. Und wenn irgendwann einmal mein WLAN nicht gegangen ist, dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, könnt ihr bitte meine Mails checken und dann gleich was ausdrucken. Und sie hat mich dann einfach an ihren Schreibtisch gelassen und gesagt, ja, mach einfach nur. Und dann habe ich die Sachen erledigt. Und ja, haben wir gedacht, das ist eigentlich wunderbar. Wir könnten da eigentlich unseren Arbeitsplatz einrichten.
Langsam habe ich so das Gefühl, diese Holländer sind einfach nette Menschen.
Schon. Also wir haben die wirklich, also wir schwärmen echt von dieser Werft. Also wenn uns jemand fragt, wo ein Boot kaufen, also ich kann das nur weiterempfehlen. Also wir haben uns dort extrem wohl gefühlt.
Also noch einmal, wie heißt die Werft, nur für die Leute, die jetzt eine gute Google-Review abgeben möchten?
Friesehöck.
Friesehöck, also bitte 5 Sterne auf Google für Friesehöck. Tolle Werft, also auch wenn Sie mal einen Hardcore-Campingurlaub machen wollt, wie gesagt, dort geht das super. Wie tut es ihr dann, wenn ihr mal so Kleinteile braucht? Was weiß ich, hol die Schrauben, hol die, weiß ich nicht, was brauche ich immer, was geht mir immer aus? Ja, Schrauben, Dübel, so Kleinscheiß halt.
Genau, und man hat irgendwie nie das Richtige zu Hause. Also
richtig, genau.
Gerade wenn man sich denkt, man hat eigentlich eh alles gekauft, dann fehlt genau dort die Messingschraube mit dem Kreuz. Also Kreuzschrauben.
Genau, genau. Ja. Die ganze Werkstatt ist voll mit Kisten voller Schrauben, die ich nie brauchen werde, und diese eine fehlt.
Ja, ich glaube, so geht es jedem. Und an Bord ist es genauso. Und komischerweise, das ist ja eigentlich winzig. Ich meine, wenn du so überlegst, 10 Meter, wie viele Schrauben kann man da brauchen? Aber es hat da so einen Eisenwarenhändler gegeben in Lemmer, im Stadtzentrum. Und wir hatten so Klappräder und meine Aufgabe war es dann immer, für diese Ersatzteile in die Stadt zu fahren und das zu besorgen. Und die haben uns dann echt schon lieb gewonnen, weil wir sind da wirklich in diesem Monat, ich glaube täglich, manchmal dreimal sogar dort gewesen, weil es ist ja auch nie so, dass man irgendwie vorausschauend sagt, gekauft gleich diese Schrauben, dann brauche ich nur diese und diese. Sondern nein, brauche ich diese eine Größe, aber 2 Stunden später dann noch eine andere Größe. Also ist die liebe Uli dann noch einmal mit dem Klapprad gegen den Wind in die Stadt gefahren und habe das dann dort gekauft. Und das Lustige war, uns hat diese Eisenhandlung, weil die waren wirklich freundlich und kompetent und die hatten alles. Also das war eben nicht nur Werkzeug, sondern die haben Fahrräder gehabt und Motorzubehör und alles Mögliche. Und es hat uns erinnert an einen Eisenbahnhändler in der Heimat, in der Ortschaft vom Captain. Da gab es nämlich ein Ehepaar, Löbel haben die geheißen. Und das war so der Standardsatz meines Mannes, er fährt schnell zum Löbel um ein paar Schrauben. Und das Lustige war bei diesem Ehepaar, die waren so an die 100 Jahre alt und sind aber immer noch im Geschäft gewesen und haben wirklich, also man hat dort alles bekommen und die hatten auch den Überblick über das Chaos. Nur ist halt die Frau Löbel mit zunehmendem Alter immer langsamer geworden. Und proportional zu ihrer abnehmenden Schrittgeschwindigkeit ist sie leider auch dement geworden. Und es hat dann so ausgeschaut, ich habe die Bestellung aufgegeben, sie hat das noch registriert, ist dann verschwunden und hat dann auf halbem Weg umgedreht und hat dann gefragt, was wollten Sie wieder? Das heißt, es hat dann etwas länger gedauert, bis man zu dem Gewünschten kam.
Aber dafür hat das Shopping-Erlebnis gepasst, wenn man heute dazu sagen
wird. Ja, genau, also das war wirklich ein Erlebnis. Und deswegen haben wir dann immer gesagt, hat der Christoph dann zu mir immer gesagt, kannst bitte noch vom Löbel einen Türschnapper holen? Und ich bin dann eben im Lämmer zur Eisenbahnhandlung gefahren und habe dann den Türschnapper besorgt.
Aber schön, dass es diese alten Eisenwarenhandlungen noch gibt. Sowas, glaube ich, gibt es in jedem größeren Dorf, oder? Ja. So eine familienbetriebene Eisenwarenhandlung, wo du einfach alles kriegst und wo du hingehst, weil du hast den Splint von deiner Stichsäge verloren und die haben das garantiert irgendwo rumkugeln.
Ja, das ist schon. Und du brauchst nur dieses eine Teil kaufen und das Ganze nicht in einen Zehnerpack, wovon die anderen neun dann irgendwo verschwinden.
Ja, genau. Und das kostet dann irgendwie so 20 Cent oder so.
Ja, ja.
Und du fragst dich, wovon diese Leute eigentlich leben. Bei uns gab es auch sowas, der hieß Eisenapfeltaler.
Ja, das ist aber ein schöner Name für Eisenbahnhandlung.
Ja, das war großartig. Der hatte auch seinen Apfel als Logo und das war auch sein älteres, also sein ältestes, war sein Familienbetrieb, aber halt der Familienpapa hat das gemacht, bizarr, also um die 100 war. Und der hatte einfach alles, was du dir vorstellen kannst. Rasenmäher, Telefone, Schusswaffen, alles hat es da gegeben.
Schusswaffen, sehr cool.
Der hat regalweise Schusswaffen gehabt. Wir haben uns als Kinder immer gefragt, wer, warum? Ja, Eisenwaren.
Und die sind so, Schusswaffen sind aus Eisen und die sind so offen herumgelegen wahrscheinlich, oder?
Wie man es halt so kennt am Land, weißt du, die sind ja so im Regal gehängt.
Ja.
Weil es war eh so Alibi halber so eine Kette davor.
Ah, ja. Okay. Und dann hat er so eine offene Lade gehabt, da war die Munition drin wahrscheinlich.
Ich bin mir ziemlich sicher, ja.
Das waren noch schöne Zeiten, oder?
Wie noch nicht alles das waren noch die unbeschwerten Zeiten im Waldviertel damals, ja genau. Aber schön, dass es auch in Lemmer, auf Lemmer, in Lemmer, so Lemmer. Einen Löbel oder Apfeltaler gibt.
Ja, wirklich. Das macht Spaß. Das ist
schön. Dass die noch gibt. Das finde ich charmant. Also, wenn ihr schon Urlaub macht in der Werft von, ich habe schon wieder vergessen.
Friesehöck,
dann schaut es beim Löbel, heißt er ja nicht wirklich, sondern.
Egal, Eisenbahnhandlung Löbel.
Ja, ihr findet es raus. Googelt einfach Eisenbahnhandlung Lemmer, so viele wird es da nicht geben.
Das gibt
auch der braucht ganz dringend fünf Sterne auf Google, ganz sicher.
Genau.
Ja, und wenn ihr da jetzt in der Werft arbeitet, seid ihr da die Einzigen oder sind andere so Verrückte, die an ihren Booten basteln und redet man da miteinander oder steht ihr da wirklich allein dort und denkt euch, ja cool, Camping, Boot basteln?
Ja, also es gibt ja andere Wahnsinnige auch noch. Wir haben etliche kennengelernt, die da auf ihren eigenen Booten herumgebastelt haben und sind dann auch mit vielen ins Gespräch gekommen und wir haben einen total interessanten Mann kennengelernt. Der hat gerade einen Teakholzdeck gemacht für ein Boot und der hat so millimetergenau gearbeitet. Und wir haben den beobachtet, weil der mit so einer Ruhe aber so exakt gearbeitet hat. Und der hat uns dann erzählt, dass er bei Royal Houseman gearbeitet hat. Und das ist, die machen also wirklich die teuersten Segeljachten der Welt. Also da kannst du pro Meter Yacht so 1,5 Millionen Euro hinlegen. Und das ist aber dann wirklich handgemacht. Da stimmt jedes Detail auf einen Millimeter. Also wenn da die Fuge um einen Millimeter zu breit ist, dann wird es komplett wieder rausgerissen und erneuert. Und du kannst dann eben auch Sonderwünsche äußern. Und da wird alles eingebaut, was du an Interieur haben willst. Und kannst dann auch gleich die Crew mitkaufen, weil selber segeln können die Leute dann eh nicht mehr mit so riesigen Yachten. Also brauchst dann eh die Crew noch dazu.
Ja, das klingt schon wieder mehr nach meiner Methode des Segelns. Also mehr so Glamour-Segeln.
Genau, also so wie es halt deinen Millionärseinkommen entspricht. Ne? So.
Natürlich, standesgemäß, völlig klar. Also als Podcaster und Journalist weiß man ja, dass man im Geld schwimmt. Und das war ein Österreicher.
Nein, das war ein Holländer, aber lustigerweise hat er, wie er unser Boot gesehen hat, hat er gesagt, ja, die Vibo, das war das Dat und so ein schönes Schiff und er kennt den Mann, der vor über 30 Jahren, also eigentlich vor 40 Jahren, die Pläne für dieses Schiff gezeichnet hat. Das war nämlich ein Österreicher, der heißt Hans Körner.
Also euer Schiff ist quasi von einem Österreicher designt worden?
Ja, das ist doch lustig, oder?
Ja, es erklärt vor allem einiges, finde ich.
Kam dann wieder zurück in österreichische Hand.
Ich wusste doch, Österreicher die besten Schiffsbauer der Welt. Klar. Ja, jahrhundertelange Seefahrtstradition und Erfahrung.
Na schon, Entschuldigung, der Österreicher waren doch eine Seefahrernation. Hast du das schon vergessen? So jung bist du jetzt auch nicht mehr.
Ja, ich war sogar letztens im Hafen von Pula einmal. Und hat mir den alten Kriegshafen angeschaut.
Ja. Du hast sofort Heimatgefühle entwickelt.
Ja, ich habe mir sofort gedacht, oh, wollte sofort das Kaiserlied anstimmen und mit der Tegetoff in See stechen.
Ja, also irgendwie ist es doch schade, oder, dass wir so keinen Meereszugang mehr haben. Also so ein kleines Stückerl Triest oder so hätten wir uns schon lassen können.
Ja, also Triest hätten wir uns natürlich halten können. Aber, da ist so windig, warst du schon mal in Triest?
Na sicher, aber ideal zum Segeln.
Ja, das heizt aber nicht aus, so als Strandpromenadengeher.
Hey, das nicht, aber wie gesagt, als gestandener Seemann oder als gestandene Seefrau ist Triest einfach perfekt. Also ich bin dafür. Ja.
Wir starten demnächst das Volksbegehren bringt Triest zurück nach Österreich. Wir wollen einen Seezugang. Eine Stimme haben wir schon von der Uli. Danke, Uli. Bevor wir uns da jetzt weiter in historischen Revisionismus hineinschwafeln, glaube ich, machen wir den Sack zu, oder?
Okay, du hast recht. Wir schließen das Kapitel und lassen mal abstimmen unsere Hörer, unsere 1000 Hörer.
Ja, und zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seefrausgarn gesponnen haben. Aber zuerst darf ich die Geschichte aus Episode Nummer 8 auflösen. Ja, in der letzten Episode haben wir euch eine Geschichte von einem eigenartigen Lebewesen erzählt, das nicht viel größer als eine Erbse war. Und das war aber weder Wurm noch Weichtier. Und das wurde so beschrieben als Schlangenhaare auf dem Kopf der Gorgone. Und der Körper des Tiers bestand aus einem Klumpen aus hunderten von spermaförmigen Organismen, die mit ihren Schwänzen so verknotet waren. Das Ganze klang ziemlich widerlich. Ja, und die Geschichte stimmt. Es handelt sich um ein Tier, das der Gattung der Trematoden angehört und die erwachsenen Tiere leben im Inneren eines Wirbeltiers, also eines Fischs, einer Katze oder eines Menschen und geben dann ihre Eier an die Umwelt ab. Das sind so eine Art Egeltiere und die haben ein Verhalten entwickelt, bei dem sich die Larven zu Formen zusammenschließen, die so kleine Organismen imitieren. Und auf diese Weise locken sie einen Fisch an, worauf dieser die Larven frisst, damit sie ihren Lebenszyklus im Wirt fortsetzen können. Und diese aus mehreren Lebewesen zusammengesetzte Kreatur war also nichts anderes als ein Haufen voller kleiner spermienartiger Parasiten. Ja, und die lassen sich dann eben fressen und warten nur darauf, dass sie sich dann im Darm eines Fisches festbeißen können oder in dem eines Menschen. Und für alle, denen das Mittagessen jetzt noch nicht hochgekommen ist, dieses Wesen gehört zur Gattung der digenischen Trematoden, nur falls ihr das ganz genau wissen wollt. So, aber jetzt erzähle ich die Uli eine Geschichte, die ist gar nicht mal so grauslich, oder doch? Uli, bitte.
In der Geschichte geht es um größere Tiere. Im Jahr 2012 hat eine Forschergruppe unter der Leitung von Professor Franklin Babish und seinen Studenten eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Ihr Boot hat nämlich versehentlich einen kürzlich veränderten Hai gerammt, der daraufhin in der Schiffsschraube festgesteckt ist. Dieses Haifisch-Faschierte hat daraufhin einen weißen Hai angelockt, was jetzt einmal nicht ungewöhnlich ist, schließlich werden Haie vom Blut im Wasser angezogen. Doch bei dem Hai hat es sich um ein Exemplar mit zwei Köpfen gehandelt. Das Tier war ausgewachsen und beide Köpfe schienen vollständig und voll funktionsfähig zu sein.
Tja, also gibt es zweiköpfige Haie? Ja, das werden wir beim nächsten Mal auflösen. Wenn es stimmt, ist auch das super gruselig, wenn es denn stimmt. Ja, und das war sie, die 9. Episode von Steuerfrau, dem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com/steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Danke an Bettina, die Omer und den Ralf, die diesen Podcast bereits unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage an Bord sind völlig kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und natürlich werbefrei. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von Uli, wie sie ihr Cockpit schnitzt. Oder wie war das?
Ja, da gibt's ein Foto, wo ich gerade so beim Schleifen bin.
Ihr seht dann Uli beim Schleifen. Das wolltet ihr doch auch immer schon mal haben. Besonders freuen wir uns über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf ORC berichten wollt, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads oder Instagram unter @steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast@gmail.com. Uli, noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, ihr könnt jetzt auch einmal reinschauen in meinen Blog sailing-mahananda.com und da gibt es Fotos vom Schleifen und vom Putzen und vom Schrauben und vom Kabel einziehen und von mir, wie ich meine Spitzenwäsche aufhänge, also beim Schnittlauch schneiden, also es gibt alles, was man so im Laufe eines Tages tut als Seefrau.
Ja, und ich möchte euch an dieser Stelle noch meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen, denn wie der Name schon sagt, hat der aber nichts mit Reisen zu tun, sondern es handelt sich um einen True Crime Podcast, der sich hauptsächlich mit Fällen aus Österreich beschäftigt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr reinhört, aber da braucht ihr schon starke Nerven, denn es geht ganz schön blutig zu. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast, erscheint auf Spotify, Apple, Amazon. Ach, ich spare mir das jetzt einfach. Ihr wisst, wo ihr den Podcast herbekommt. Und sonst schaut ihr einfach bei steuerfrau.simplecast.com rein. Da könnt ihr euren Podcast-Hoster einfach selbst auswählen. Außerdem gibt es uns auf YouTube. Dort könnt ihr euch Steuerfrau, den Podcast, anschauen. Wie das geht, ich habe keine Ahnung. Irgendeine wilde Technomagie ist da am Werk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba. Und möge euer Deck immer aus Mahagoni gefertigt sein.
Und ich schicke an alle Bootsbastler und Häuselbauer und Bootsbauer ein Ahoi.
Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin. Na, das ist der falsche Podcast. Die ersten 30 Tage.
Okay.